Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Die Musik läuft, Gregor, ja, die Musik
ich
läuft.
Bin noch da.
Meine Fresse, hinsetzen. Ja,
die
mache
ich doch eh alles
Wahnsinn.
Mal. So, da bin ich.
So,
oh,
da sind wir. Was
so.
Ein Stress heute.
So.
Aber Spaß macht es.
Ja.
So.
Hallo Patrick.
Hallo Gregor. Na?
Na?
Wie ist es denn so?
Ja.
Ja.
Schlechte Menschen, jeder immer jod.
Ach, verrückt.
Seht man in Köln.
Mensch,
jo.
Seht
ja.
man das.
Es
hätte noch immer jod gegangen.
Jod gegangen.
Jod.
So.
So, jetzt.
Zack.
Ist Musik auch zu Ende?
Ja.
Ja, verrückt.
Hallo Patrick.
Ich finde
ja.
es übrigens großartig, du hast heute mitgebracht neue Versionen oder neue Varianten der berühmten Manna-Waffel aus Wien.
Das stimmt.
In der Sorte Schokolade und Cappuccino, glaube ich.
Na, das heißt irgendwie anders, ich weiß.
Ist das so?
Nicht. Ja,
okay, ich habe
nicht.
Nämlich im Sommer genossen Aprikose, Pfirsich,
ja.
Himbeere. Himbeer schmeckt immer, ist dir das schon mal aufgefallen, dass Himbeere oft, also wenn das so Aromen, das ist immer wie parfümiert, ne?
Ja,
das riecht schon so, wenn du die Tüte aufmachst.
Gerne künstlich.
Sehr gerne künstlich. Also es gab Himbeere, die waren nicht gut, dann gab es Zitrone. Zitrone ist immer lecker, auch Zitroneneis ist lecker. Und was gab es noch? Weiß ich nicht. Ah, Mozart.
Ja, ist Geschmacksrichtung Mozart.
Geschmacksrichtung Mozart. Jetzt weiß ich natürlich, wir müssten
ja,
mal...
Das ist ähnlich dämlich wie mein Duschgel
so.
Mit Geruchsrichtung Sport.
So.
Da denke ich mir auch, wie riecht Sport?
Nein, wir können das Faktencheck exhumieren und dran lecken. Und
ja,
dann wieder so.
Und wenn ich bedenke, wie Sport riecht, möchte ich das eigentlich nicht.
Nein, das ist auch nicht lecker.
Ja,
das ist nicht lecker. Aber zurück zu Mozart-Manna-Waffel.
Ja.
Die ist mit Mandel und mit Schokolade. Aber da müsste man dieser Firma mal schreiben, Kinders, da habt ihr ein bisschen was falsch gemacht.
Okay.
Das schmeckt nämlich sehr nach Marzipan. Gut, jetzt kann man sagen, Marzipan kommt ja von der Mandel, ne?
Ja.
Mit Rosenwasser und Gedöns.
Und vielleicht schmeckte Mozart auch nach Marzipan.
Ja, aber ich finde, da ist auch wieder zu viel Aromengedöns dran, Dingsbums. Außerdem bei dem Wetter jetzt hier Sommer, den wir hatten mit 36 Grad in Köln, auch sollte man sich Schokowaffeln sowieso komplett sparen.
Ach.
Das ist ein Glibbermatsch an den Fingern.
Ja,
da
das stimmt.
Da finde ich die Variante, die du heute hast mit Schoko, und mit Cappuccino finde ich großartig.
Ja, siehst du?
So.
Hast du wieder was gelernt?
So.
Ich sag dir auch gleich.
Übrigens ist auch gleich leer,
aus.
Solltest du mal.
Ich kann auffüllen. Da, wo das herkommt, ist noch viel mehr.
Echt?
Ja.
Wir hatten damals als Kind bei mir zu Hause, hat meine Mutter auch so im Wohnzimmer. Kennst du das? Im Wohnzimmer so eine Schublade?
Im Wohnzimmer kenne ich.
Verrückt. Ja, wir haben einen guten Humor, muss ich sagen.
Es geht.
Sehr schön.
Man soll sich nicht selber loben.
Nein, natürlich nicht. Und du vor allen Dingen nicht. Du bist ja auch so groß.
Ja.
So, ich fahre aber noch ein Mini. So, jetzt aber. Da war eine Schublade, war immer süßes Zeug dran.
Ja.
Kennst du das auch, so eine Schublade mit so süßes Zeug?
Das war bei uns ein Schrank, ein Hochschrank.
Echt?
Ja.
Deswegen da, wo das herkommt, da ist noch mehr.
Ja.
Nee, weißt du.
Wobei, das war ganz oben im Schrank, was natürlich keinen Sinn machte, weil ich glaube ich schon mit 12 deutlich größer war als meine Mutter.
Ja.
Aber es blieb oben im Schrank.
Sehr schön.
Nein, ich glaube mit 10 war ich schon größer als meine Mutter.
So kennst du das auch, dass es dann hieß, du darfst dir heute mal ein Stück aussuchen?
Nein.
Doch, kennen wir. Du darfst jetzt mal ein Stück, darfst du dir
Nein,
ausruhen.
Das kenne ich.
Dann habe ich mir die ganze Tüte genommen. Tüte ist doch auch ein Stück.
Ja,
ein Stück vom Ganzen.
Ach, du bist so schlau,
ich,
Patrick.
Ja,
du bist
ja, ich muss
klug.
Mich da, du machst es nicht, aber ich muss mich da ein Stück weit selber loben und auf die Schulterklopfen.
Sollen wir denn vielleicht mal machen, warum wir hier sind überhaupt?
Ne? Warum sind wir hier?
Um einen Podcast über Kochbücher zu machen.
Absolut richtig.
Kochbuch-Podcast.
Denn zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns ist der bessere Koch.
Oh, ich bin schon wieder so müde.
Ist das so?
Ja, wir stellen euch in jeder Folge 2 Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
So, und heute zu Gast bei uns Fotograf Hubertus Schüler.
Ja.
Sehr interessanter Mann. Und die Kochbücher dazu haben wir hier auch schon zum Teil vorgestellt und das andere kommt in einer unserer nächsten Folgen.
Genau.
Nächste Woche wahrscheinlich.
Ja.
So.
Ja,
wollen wir noch eine Manna-Waffel oder wollen wir gleich loslegen?
Legen wir doch los. Du hast doch auch ein Buch mitgebracht, oder?
Ich habe ein Buch mitgebracht.
Ja, dann mal.
Check 1.
So, da ist es. Also heute ein Buch, ein Klassiker, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Aus dem Jahr, du hast es auch im Regal stehen.
Das stimmt.
Im Jahr 2013 ist es erschienen. Von einem englischen Autor, Koch, Gastronom mit einer, wie ich finde, sehr genialen Geschichte. Russell, wusstest du das eigentlich? Steht gar nicht drauf auf dem Buch, ne? Wie der Autor heißt. Ne? Ist das schon aufgefallen? Steht nicht drauf.
Nee, stimmt nicht.
So. Ja, steht nicht drauf. Russell Norman ist der Autor und der Koch. Wohnt heute in Kent, das ist in England, und hat mittlerweile mehrere, ich glaube 3 Restaurants. Ich habe das nochmal gegoogelt. 2 das Polpo in Chelsea und in Soho und Trattoria Brutto. Das hat auch eine Erwähnung im Michelin, auch ein italienisches Restaurant.
Oh.
Und zunächst ist er Venedig-Liebhaber. Deswegen auch das Buch Die venezianische Küche.
Mhm.
Ein ganz großartiges Buch.
Mhm.
Du weißt das.
Mhm.
Kannst du auch mehr als
mhm.
Zur Geschichte. Also, an dem Tag, als er den Businessplan zur Eröffnung seines Restaurants bei der Bank abgab, hat er sich einen riesen Oktopus, also italienisch, wie heißt das?
Ja, Tintenfisch.
Polpo, nein, ja. Italienisch Polpo,
ja, ach so,
als Tattoo stechen lassen. Polpo ist der Name seines ersten Restaurants, mittlerweile sind es ja 2, wie ich gerade gesagt habe. Und heute zieht dieser Polpo bis heute das Logo dieses Restaurants.
Ach, den hat er sich stechen lassen?
Den hat er sich stechen
lassen. Der sieht ja ganz gut aus, ne?
Da, ja, genau. Zeige ich dir nochmal.
Ja, ja,
kann man sich dann auch bei Insta bei uns angucken, das Buch, und wie das auch auf der Rückseite aussieht.
Gut.
Leider ist dieser Oktopus aber nicht auf der deutschen Ausgabe drauf, vorne. Ist von seinem Kochbuch, nur auf der Rückseite ganz klein.
Auf der englischen Originalausgabe
ist der vorne drauf. Auf der englischen Originalausgabe ist der vorne drauf.
Ja. So. Das wusste ich.
Good job, Sherlock. So, das wusstest du.
Ja, siehst du?
Ja, aber das wissen doch unsere Hörer nicht.
Das stimmt.
So, und es geht doch darum, das Buch geschmacklich zu machen.
Aber jetzt haben wir auch alles über das Buch erzählt, was man wissen muss.
Nein, eigentlich nicht.
Ach so.
Eigentlich nicht. Man müsste den Christian Verlag, da ist es ja erschienen, müsste man fragen, warum die diesen schönen Polpo nicht vorne drauf gemacht haben. Oder wir sagen jetzt lieber Polpo, aber das Restaurant heißt Polpo.
Gut.
Die venezianische Küche, 270 Seiten. Und das weißt du vielleicht nicht, bei dem Verlag, nee, bei dem Kaufhaus für Bücher, das wir ja nicht namentlich nennen wollen, ist es leider nicht mehr verfügbar. Da muss man jetzt gucken. Ja, ist nicht mehr. Ich habe geguckt, aber es ist vielleicht jetzt wieder Neuauflage irgendwo oder gebraucht, aber es ist im Moment nicht verfügbar.
Spätestens nach Ausstrahlung dieser Sendung,
dieses
Podcasts,
so,
geht das Ding durch die Decke.
Ja. Ich finde, es ist eines der schönsten Kochbücher, die man im Regal haben kann. Sehr schönes Papier. Tolle Bindung.
Fadenbindung.
So. Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Weil ich vor Monaten habe ich gesagt, mein Gott, wie heißt das? Sagst du Fadenbindung.
Ja, das ist, wenn der Buchrücken fehlt.
Genau. Und dann ist das so zusammengequetscht. So.
Genäht.
Hat den Vorteil, genäht. Dann hat den Vorteil, dass wenn man dieses Buch aufklappt, dass es komplett auch auf der Seite so liegen bleibt.
Platt liegen bleibt.
Platt liegen bleibt. Man braucht keinen Kochbuchständer, man braucht keine Klammer, man muss nichts drauflegen, das bleibt so liegen. Das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Damit kocht sich's dann auch schön.
Ja.
Stimmungsvolle Fotos da drin im Buch. Sehr schön, muss ich sagen.
Die finde ich auch toll.
Auch sehr reduziert aufs Wesentliche. Hat eine gewisse Klasse, findet man in Kochbüchern heutzutage selten. Es wird ja immer mehr rumgeschmiert und da liegt irgendwelches Krummelkram.
Und ist so ein bisschen alles dunkel gehalten.
Ja.
Oder täuscht das?
Nee.
Ein bisschen entsetzlich,
das liegt
bisschen
aber auch, dunkel. Das liegt aber auch am Papier. Das Papier ist ja nicht rein weiß, das hat so eine Cremefarbe. Und ich finde die Typografie finde ich auch sensationell.
Ja.
So. Es war in England Waterstones Book of the Year 2012, kam aber erst 2013 in Deutschland auf den Markt. Man schlägt es auf und ist eigentlich, das von den Fotos, stimmungsvoll in Italien. Besser, man ist in Venedig mit einer, wie ich finde, sehr einfachen und reduzierten, aber sehr geschmackvollen Küche. Aufgeteilt ist dieses Buch, da müssen wir jetzt nach vorne blättern, damit ich dir das vorlesen kann, in, jetzt bin ich kein Italiener, Chicchetti, sag ich mal. Von Gnocchi,
ja,
CH würde ich so auch so aussprechen. Chicchetti, finde ich Chicchetti oder
Gnocchi.
Ist auch egal, dass man das immer noch hört heutzutage. Ja. Ne? Gnocchi. Also Chicchetti. Chicchetti, das könnte man übersetzen mit spanischen Tapas. Das kennt man ja,
Kleinigkeiten,
so Kleinigkeiten. Ja. Genau, Kleinigkeiten, Häppchen, leicht vorzubereiten. Die gibt es in den Bars von Venedig, gibt es die sehr oft, wenn man da also einen Kaffee trinkt oder ein Glas Cava oder wie auch immer, dann gibt es da an diesen Glasvitrinen und Tresen immer diese Chicchetti mit Zahnstocher dran.
Ja.
Das kennt man ja, ein Tapas. Die heißen, jetzt komme ich nicht drauf, in Spanien heißen die dann nicht Tapas, sondern die heißen, müsste mir jetzt jemand helfen.
Das Sherlock. Kann ich dir
diese Teile, die sind zwar Tapas, aber mit diesem Zahnstocher haben die eine andere Bedeutung. Aber gut,
das liefern wir nach.
Das liefern wir nach. Faktencheck. Heute Abend 22.15 Uhr. Können Sie nochmal nach. Also, ja. Beispiele hierfür wären jetzt Crostini mit Sardellen, Leber, Lachs, Feigen, Schinken, Minze, Rucola, Pesto und frittierten gefüllten Oliven. Aha, frittierte gefüllte Oliven. Was sagt uns das?
Kitchen Impossible.
Tim Melzer lässt grüßen. Genau.
Dann geht es schon was her, oder?
Absolut.
Ja, zwei Staffeln her.
Ja, aber hier findet man das Rezept. Okay. Ist doch schön.
Ja, hätte der Tim das mal im Regal gehabt. Ach nee, das war gar nicht der Melzer, ne?
Das war der andere Koch. Ich weiß nicht, wer.
Das liefern wir nach.
Brot und Pizza geht's weiter. Fisch, Fleisch, Gemüse, Desserts, Drinks. Und dann kommt noch ein kleiner kulinarischer Reiseführer, den man jetzt nach 2013 natürlich dann überdenken muss, ob das noch so stimmt, ob es diese Bars gibt. Also die eine oder andere habe ich gegoogelt, die gibt es tatsächlich noch. Aber das muss man jetzt natürlich nach Jahren mit Vorsicht genießen, zumal es auch keine Neuauflage jetzt gab. Ob da mal noch was geändert wurde, das weiß ich nicht. Es sind durch die Bank keine aufwendigen Gerichte, also Rezepte, aber es sind Rezepte mit italienischer Seele. Gehen wir mal die Rezepte durch. Er beschreibt zum Beispiel sehr genau, wie man den Pizzateig macht. Das finde ich gut. Und das ist am Ende kleine Pizzettas.
Ach stimmt, die Pizza habe ich aus dem Buch auch mal gemacht.
Ja, sensationell. Ja. Funktioniert großartig. 20 cm Durchmesser, die kann man auch so reißen, machen, plattieren, wie man will. Was für die meisten Italiener ja die Pizza Margherita ist, ist für die Venezianer die Pizzetta Blanca.
Ja.
Nur Zwiebeln, Kräuter und Parmesan.
Ja.
Großartig lecker.
Ja.
Es gibt noch eine mit Zucchini, Minze und Chili. Das ist auch etwas ganz anderes und auch sensationell lecker. Mhm. Dann mit Kartoffeln und Stracchino, das ist dieser Weichkäse und Rosmarin, auch sehr schön. Und dann gibt es ein Rezept hier drin für eine Focaccia. Das ist meiner Meinung nach, und wir haben ja schon viele Kochbücher gehabt mit Focaccia, aber diese Focaccia hier ist meines Erachtens nach die beste Focaccia.
Ach.
Ja, weil sie nämlich auch sensationell gut funktioniert und aufgeht, knusprig ist, weich, wunderbar. Das ist so ein, wie sagt man, überfeuchter Teig ist das, ne? So nennt man das, glaube ich. Ne?
Ja, ist das so? Das weiß ich nicht.
Das fühlt sich ein bisschen unanständig an.
Okay.
Ne? Also wenn es bisher mit der Focaccia zu Hause nicht funktioniert hat, Gregor, dann nimm doch dieses Rezept.
Okay.
Hast du das noch nicht gemacht? Das ist eins, was du nicht gemacht hast. Du hast so viel von dem Zeug.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Focaccia gemacht.
Das ist aber schade.
Ja, vielleicht. Ja. Habe ich aber was verpasst, meinst du?
Nö, du kaufst ja immer Baguette bei deinem örtlichen Bäcker des Vertrauens. Ist doch auch schön.
Ja.
So. Beim Fisch haben wir auch immer mal wieder was Neues. Also habe ich zumindest so für mich entdeckt. Makrelentartar mit Meerrettich und Carta da Musica.
Was ist das?
Carta da Musica. Gregor,
ist das?
Carta da Musica. Das Notenpapier. Ne?
Ja. Okay.
Was könnte das jetzt sein?
Da weiß ich doch nicht.
Zarte Teigplatten aus Mehl und Grieß.
Okay.
Mhm. Diese zarten, ich glaube auf Sardinien gibt es das auch. Warst du mal auf Sardinien?
Nein.
Da haben die auch so diese Zungen, diese Teigzungen aus Mehl, so diese langen Dinger. Kann man auch beim Italiener, hier auf der Aachener Straße bei uns in Köln, gibt es ja einen Italiener, der hat das auch.
Italienischen Feinkostladen.
Der italienische Feinkostladen unseres Vertrauens.
Mhm.
Klein, bisschen ruppig, aber nett.
Ja.
So. Kabeljaubäckchen mit Linsen und Salsa Verde.
Oh, wo kriegt man denn Kabeljaubäckchen
her? Die kriegst du hier, darf man das sagen, im Handelshof in Köln. Okay. Kannst du bestellen, Kabeljaubäckchen. Okay. Bisschen teurer als das Kabeljauloin, aber gut. Krabben im Parmesanteig und Fenchelsalat und rote Betelachs. Hatte ich mal in einem Sterne-Ding in Köln gegessen, rote Betel, also Lachs eingelegt, also wie heißt das?
Gebeizt.
Ja, gebeizt mit rote Bete. Und dann habe ich tatsächlich, ein paar Tage später, habe ich wieder mal durch dieses Buch geblättert und habe das Rezept gefunden. Und ich sage, wow, ist geil. Sieht auch schön aus. Weil der kriegt ja dann so einen roten Rand.
Genau.
Und dann machst du noch ein bisschen rote Beteschlons dazu, ein bisschen Tartar davon und so. Das ist ein sensationell geiles Gericht. Richtig schön. Macht wirklich Spaß. Beim Fleisch sind es viel Polpette, also Fleischbällchen, mal mit Schwein, Rind, Lamm oder Ente. Die Kaninchenterrine kann ich dir empfehlen, die hast du vielleicht auch schon gemacht, mit Salbei und Aprikosen. Ist eine Wucht. Hat nicht gemacht?
Nein.
Und dann natürlich schon 100-mal gekocht. Was
das
kommt jetzt?
Das
Entenragout mit schwarzen Oliven und Tomaten.
Das ist großartig.
Das ist ganz großartig.
Ja.
Das ist wirklich, und es ist so einfach. Ne?
Mhm.
Es ist ein einfaches Gericht in die Fresse. Sie machen, nicht sie. Das ist das Buch, sie, aber er macht es mit Gnocchi. Das funktioniert aber hervorragend auch mit Pappardelle.
Mit allem.
Das ist also
auf
super.
Brot, alles.
Also alleine, das muss ich sagen, alleine wie er die Ente im Ofen gart, dieses Temperatur-Dingsbums, mit diesen Entenkeulen.
Erkläre Dingsbums.
Naja, diese Temperatur zuerst, eine ganz hohe Temperatur, dann wird es runtergeschaltet und so weiter. Ne? So. Mhm. Das ist sensationell. So funktionieren die Entenkeulen auch so, wenn man sagt, Mensch, ich möchte einfach mal Entenkeulen machen mit einer geilen Jus und hab ein paar im Winter ein paar Kartoffelchen dazu oder einen Kartoffel, Trüffelstampf, wie auch immer. Dann kann man so die Enten garen. Das wird so butterzart. So geil. Und trotzdem krosse Haut und so weiter. Das ist ja oft schwierig bei Entenbrust. Wenn du Entenbrust machst und tust in den Ofen, wird die Haut wieder knibbelibums.
Ja,
ne?
Ja. So. Schnubbelibekatz.
Gewusst
ja.
Wie?
Ja.
Ja, wie sagt man? Schnibbelibums?
Oder ja, so
weichmatschig, sagt man. Wie auch immer. Meine Fresse.
Nein, so
beim
sagt
Gemüse,
man.
Wir kommen zum Gemüse. Dieses Buch ist ein Hammer. Deswegen rede ich so viel über dieses Buch heute. Beim Gemüse sind es sehr viele Salate mit unterschiedlichen Dressings. Die sind sehr, sehr einfach. Wobei auch hier rote Beete-Salat mit Walnusspesto ist etwas zum Hineinlegen. Hast du auch noch nicht gemacht.
Mm.
Sieht ein bisschen unschön aus, aber...
Ja, rote Beete sieht ja oft unschön aus.
Ich finde ja, das Schlimmste ist rote Beete-Risotto oder rote Beete-Suppe.
Ja,
das kann ich nicht essen, aber egal. Linsen mit Burrata und Basilikumöl, großartig. Was man nicht vergessen sollte, sind die Rezepte, die ich nenne sie nur, nachschlagen und kochen muss sie jeder selber, die wirklich großartig, Petersfisch mit Kräutern und Zitronen-Orangensauce habe ich gemacht, sehr lecker, Pasta mit Bohnen und Rosmarinöl oder Fegato alla Veneziana.
Was ist Fegato?
Kalbsleber.
Okay.
Großartig. Du bist nicht so ein Leberfan?
Doch.
Okay. Ich kenne Menschen in meinem direkten Umfeld, die sterben dafür, für Lebergerichte. Also auch das mit diesem Apfel im Winter und
ja,
so weiter und so fort.
Klassisch rheinische Art.
Ja,
jawohl. Heißt das rheinische Art? Ich weiß nicht. Egal.
Es ist lecker.
Ja.
So. Bei den Desserts, 15 Stück, nicht viel, sind es Klassiker wie Tiramisu, Panna Cotta, sei es drum.
Ne? Ja.
So. Aber, und jetzt kommt's, der Orangen-Mandelkuchen ohne Mehl. Den sollte man manchen Spaniern mal vorhalten und sagen, guck mal, ihr seid doch da in Soya im Orangental, da wachsen die Orangen und ihr seid doch so Mandelkuchen. Hier ist ein Mandelkuchen drin, also ein Orangenmandelkuchen, der ist der absolute Knaller.
Okay.
So, da werden die Orangen, 2 Stück, einfach nur gekocht, 2 Stunden lang, dann werden die richtig matschig, weich, das Wasser aufheben. Also ich rede jetzt nicht viel drum. Und das wird mit dem Teig, also eigentlich ist das ohne Mehl, es ist nur Mandeln und Mascarpone ist noch drin, wird das gerührt. Und dann wird das ein sehr, sehr saftiger, fluffiger Orangenmandelkuchen.
Okay.
Wirklich, super. Wirklich toll. Und hält sich ein paar Tage. Also wenn man den Kühlschrank macht, natürlich vorher raus, damit es weich wird und, und ne, Aromen und so. Ganz wichtig.
Ne?
Das Geheimnis dieses Buches ist ja keines mehr, weil wir das bei so vielen italienischen Werken hatten, die Kunst des Weglassens. Das ist ja auch hier Paradebeispiel. Ein Buch für alle Liebhaber, finde ich, der mediterranen Küche, nicht nur der Lagunenstadt. So,
das hast du sehr schön gesagt.
Das habe ich mir gerade aufgeschrieben, habe es gerade gelesen. Was habe ich da geschrieben? Ah, nicht nur der Lagunenstadt. Achtung, Patrick. So. Und eines, dass man, also wirklich, das nehme ich ganz oft in die Hand. Auch so für, wenn Gäste kommen, was machst du denn? Diese Pizza machen wir, weißt du ja auch, habe ich ja auch schon ganz oft gemacht. Die ist ganz schnell vorzubereiten. Dann kommen die Gäste, schmeißt das Ding in den Ofen. 10 Minuten später hast du eine Pizza und zum Cava oder zum Champagner, wie auch immer, stehen die Leute dann in deiner Riesenküche und du hast sie schon mal bespaßt. Das finde ich ganz großartig.
Ja, ich glaube,
und
das,
Fadenbindung, Gregor.
Ja, das, Fadenbindung. Ich ziehe das Buch mir auch nochmal aus meinem Regal.
Ja.
Wobei, ich glaube, das ist mein Buch, was du
gerade hast. Das ist dein Buch. Ja, ich hatte einfach.
Das
ja,
sehr gut.
Das ist dein, ja, woher erkennst du das? Es ist noch sauber.
Es ist sauber und an den schäbigen Post-its, die hier drin kleben.
Ja, ich habe mir extra, es gibt im Buchhandel, gibt es solche Post-its für Kochbücher. Die sind klein und haben verschiedene Farben, damit,
ja,
man,
immer, ich auch.
Damit man das nach Fisch das und so weiter ist, und
ja,
so fort ordnen kann.
Auch. Schön wäre natürlich auch Lesebändchen.
Oh, nicht bitte wieder das Thema.
Doch.
Das hatten wir in der ersten Staffel. Also wirklich, wir wollen doch nicht zurückblicken auf diesen Käse von Lesebändchen.
Aber ich habe Lesebändchen geschenkt bekommen.
Du bist gefangen in deinem
Lesebändchen geschenkt bekommen.
Und?
Ja.
Und?
Ja, ich wähle das
wem?
Buch von meiner Schwester. Meine Schwester, liebe Grüße an dieser
liebe
Stelle.
Grüße an dieser Stelle.
Ja,
die hört ja immer zu, die Schwester.
Hat mir ein, ja, tut
ja,
sie?
Absolut.
Einen großen Stapel Lesebändchen kredenzt.
Ja, das
sehr
ist
schön.
So schön.
Und ich werde auch dieses Buch mit Lesebändchen ausstatten.
Ja, Dann komme ich nochmal wieder und hol's aus dem Regal und schaue nochmal nach.
Ja.
Wahrscheinlich bei E wie Entenragout.
Ja.
Übrigens, das Register ist sehr schön aufgeteilt. Auch man findet alles sofort. Das ist, das muss man ja auch sagen, es ist gegliedert nach Zutaten und nach den Rezepten. Sehr schön.
Gut.
Und jetzt möchtest du wissen, wie viele Kochpots ich gebe?
Ja, wir vergeben ja Kochpots. Mhm. Also wir haben eine Wertung zwischen 0 und 10 Kochpots.
Ich
10
finde,
ist die Höchstzahl.
Ja, das ist richtig. Und ich finde, jeder sollte auf die Suche gehen nach diesem Buch. Sollte sich auf die Suche machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo nur, aber es müsste oft zu finden sein. Das sollte man einfach googeln. Die venezianische Küche ist ein wirklich großartiges Buch. Und ich gebe 9 von 10 Punkten.
Ach, schau mal an.
Mhm. Warum nur 9 von 10? Weil ich auf Caprese-Salat, Schinken-Crostini und sowas kann ich verzichten.
Gut.
Wenn das noch ein bisschen mit Pfiff gewesen wäre, hätte ich tatsächlich auch 10 gegeben. Aber ich finde, 9 macht es ist wirklich...
Und vor allem, es fehlen die Lesebändchen.
Ja. Es ist ein guter, sehr guter Klassiker, der auch hübsch aussieht.
Ja.
Macht sich super und sollte, also hübsch aussehen ist, weiß ich nicht, ist ja so wichtig nicht, aber doch,
ja, doch.
Das macht schon Sinn.
Ja.
Vor allem, wenn man so eine stylische Küche hat wie du, Gregor.
Das ist klar.
Das ist ja dann auch ist Regale,
klar.
Du hast ja Regale.
Ja, ja, du mich auch.
Ja.
So.
So. Jetzt haben wir ein zweites Buch.
Ja, ich habe auch ein Buch mitgebracht.
Ja, dann hol das doch mal raus, Mensch.
Check 2.
Das kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich. Ohne, dass du es jetzt vorstellst. Jetzt schon sagst, was es ist. Ich würde mir ja davon eine gute deutsche Sache wünschen. Eine gute deutsche Ausgabe.
Ja.
Ja, wäre schön.
Das stimmt.
Ne? Wäre doch mal toll.
Das stimmt.
Dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist.
Du hast doch eh nichts zu tun, Patrick.
Ja.
Geh das doch mal an.
Ja.
So, jetzt mal. Worum geht es überhaupt?
Ne? Um dein
Also, Buch. Wir haben hier Eating with the Chefs. Das ist auch ein älteres Buch. Das ist schon von 2014.
Ist ja eine ganz klassische Sendung heute. Ist so.
Ja,
eine Sendung.
Du meinst unser Podcast, meinst du?
Ist auch schon ein sehr klassischer Podcast. So, sehr klassisch. Wir sollten die Stimme senken. Wir sind auch schon ein ganz alter.
Ja. So, Eating with the Chefs. Und das ist also nicht aktuell, sondern von 2014. Und nicht nur das, es ist auch noch in Englisch. Es ist nicht ins Deutsche übersetzt worden, warum auch immer.
Sehr schade.
Geschrieben wurde es mal nicht von einem normalen Kochbuchautor, Koch, sondern von einem Fotografen. So, wie komme ich überhaupt drauf? Der großartige Kochbuchautor Stefan Paul hat eben dieses Buch in unserem Gespräch im Kochbuchcheck Folge 2 als sein Lieblingsbuch
getitelt.
Betitelt, genau. Also dann checken wir das mal.
Ich weiß noch, beim Interview hat er gesagt, das steht ganz oben im Regal, er schaut gerade drauf.
Genau, genau. So, und das hat mich natürlich inspiriert, ich habe es gekauft. Das ist also, die Rede ist von hier, Eating with the Chefs, Family Meals from the World's Most Creative Restaurants von Per Anders Jørgensen.
Mhm.
Worum geht's? Family Meals sind ja mitnichten Familienessen, sondern das ist der englische Ausdruck für Personalessen in Restaurants. Und die Mitarbeitermahlzeit ist laut Jørgensen wichtig für die Moral und vielleicht am wichtigsten, um das Zugehörigkeitsgefühl zu fördern in einem Team von einem Restaurant, egal ob Spüler, Beikoch oder Souschef. Es sei der Kit, der das Team zusammenhält, das Personalessen. Tatsächlich ist das Mitarbeiteressen so wichtig geworden, dass es gibt in New York die International Culinary Center, ein sehr renommiertes Ausbildungsinstitut. Die Zubereitung des Personalessens steht da einen Monat auf dem Lehrplan.
Hm. Ne? Also das wusste ich nicht.
Ja.
Okay.
Im NOMA in Kopenhagen nutzen zum Beispiel die Köche aus allen Herren Ländern das Personalessen, um etwas aus ihrer Heimat zuzubereiten, um sich so untereinander besser zu verstehen, um dann irgendwie so ein Gespür füreinander zu
bekommen. Ich hatte mal einen Tisch im Numa.
Okay.
Also hab's dann aber absagen.
Für die Stühle hat's sich gereicht.
Aber du bist aber auch so witzig.
Ich hau's richtig raus.
Ja, aber wirklich. Also wenn ich mal so ein Komiker brauche, dann rufe ich dich an. Nein, das ist tatsächlich, hatte ich mal einen Tisch, und wo wir in Kopenhagen waren, und einen Tag vorher haben die uns dann bestätigt. Und dann sind wir aber nicht hin, weil wir dann den Preis gesehen haben und dann gesagt haben, ach nö, das ist jetzt schwierig alles. Für 4 Personen wäre das nicht...
So. Egal, lass uns mal wieder zurückkommen.
Oh, gerne, ja.
Ne? Also, wir waren im Noma. Ne? Da machen die Köche das abwechselnd, um ihr Heimatland zu präsentieren. Ja. Im Il Canto Siena besteht der Chef zum Beispiel darauf, das Essen selbst zuzubereiten, um so seinen Mitarbeitern seine Wertschätzung zu zeigen. Mhm. Im Chateaubriand in Paris wird jeden Tag damit gekocht, was gerade verfügbar ist. So entstehen täglich neue Ideen. Mhm. Um da die Kreativität hochzuhalten.
Ja, ja.
Das sind alles spannende Ansätze. Da gibt es das Attica in Melbourne. Da dürfen alle, inklusive dem Spüler, zeigen, was sie am Herd können, um allen klarzumachen, alles ist möglich. Hm. So.
Okay. Ja. Kann auch mal in die Hose gehen, ne?
Ja, aber das macht ja nichts.
Nee, klar. Ist ja auch Personal.
Also glaube ich auch nicht, dass das in die Hose geht. Also,
ja, dafür sind ja zu viele Köche da.
Ja, genau.
Genau.
Also das Personalessen in Restaurants geht weit über die reine Nahrungsaufnahme hinaus. Per Anders Jørgensen hatte 2004 ein Shooting im Mugaritz in San Sebastian Restaurant. Mhm. Und da fiel ihm die große Diskrepanz auf zwischen dem Essen, das serviert wurde, und dem Essen, welches hinter den Kulissen zubereitet wurde. Mhm. Und gegessen wurde, ne? als Personalessen.
Klar.
So kam er dann auf die Idee des Buches. Und als Dokumentarfotograf war es ihm immer wichtig, die menschliche Perspektive, also die Geschichte, einzufangen. Und das gelang ihnen bei den Mitarbeitern während der Zubereitung und des Essens, des in Anführungsstrichen Familienessens, also des Personalessens.
Das sieht man den Fotos auch an.
Dort erlebte er dann, wie sie über Essen denken und welche Beziehung sie wirklich dazu haben. Ne? Mhm. So ist jetzt auch die Legende, so wird das dargestellt. Ehrlich gesagt, es gab schon mal so ein Buch. Mhm. Ne? Die Idee ist jetzt nicht so ganz neu. Es gab tatsächlich vom El Bulli. Ich habe das zufälligerweise auch hier.
Ne? Verrückt. Zeig mal her.
Es gab Zuschließung des El Bullis 2011.
Das Familienessen.
Das Familienessen. Mhm. Da hat der Chefkoch vom El Bulli, also nicht der Ferran Adria, sondern sein Chefkoch halt. Mhm. Da hat der Chefkoch von ihm in seinen Auftrag 31 Menüs à 3 Gänge der Personalessen zusammengetragen in einem Buch. Mhm. Das heißt auch das Familienessen. Mhm. Das ist auch eine ähnliche Zutatenauflistung und ist übrigens auch der gleiche Verlag. Es ist Phaidon oder wie sagt man Englisch? Phaidon?
Phaidon.
Phaidon.
P.H. Phaidon.
Hm. Ja, Phaidon.
Ja.
Also, da war schon die gleiche Idee.
Idee geboren. Eine gute Idee. Wie gesagt, das sollte man in Deutschland auch mal machen, diese ganzen. Das ist doch eine gute Geschichte.
Da sind jetzt halt nur Menüs drin, ne? Tatsächlich. Ja. So, also ist Jørgensen in einen Riesenhaufen angesagter kreative Restaurants weltweit gereist und hat dort fotografiert und Rezepte mitgebracht. Da ist zum Beispiel das St. John von Fergus Henderson drin. Der hat dieses Nose-to-Tail-Geschichte quasi erfunden. Das Noma, was sagte ich ist schon, Rezept.
Und der Spanier, El Cellar de Candoroca,
genau.
Ist auch drin.
Mhm. Die French Laundry von Thomas Keller. Also alles so ganz, ganz legendäre Läden, ne? Weltweit. Zu jedem Restaurant gibt es eine kurze, textlich einseitige Einführung, 3 Rezepte und Fotos. Mhm. Immer ein Porträt des Chefs oder der Chefin und dann Schnappschüsse, Foodfotos, Momentaufnahmen. Und die sind absolut großartig. Ne? Das sind wirklich die schönsten und beeindruckendsten Fotos, die ich zu diesem Thema bislang gesehen habe. Mhm. Total stimmungsvoll, emotional, richtig einzigartig. Der schafft das, richtig außergewöhnliche Momente festzuhalten. Und die Essen der Rezepte sind auch oft dabei, ne? Da fotografiert. Ganz toll inszeniert, weil die aussehen, als wären sie nicht inszeniert.
Es ist eigentlich auch so ein, wie sagst du mal, Coffee Table Book, ne?
Ja. Also die Fotos sind ganz, ganz
sensationell, toll. Ja.
Zu den Rezepten. Die sind erstmal auf einem anderen Papier gedruckt. Und dessen Seiten,
die sind in der Mitte so
sind 3 Zentimeter schmaler als die Fotoseiten. Mhm. Dadurch sind die Rezepte richtig eindeutig getrennt. Mhm. Die sind alle sehr bodenständig, mitunter sehr rustikal. So hat zum Beispiel das Noma Mehlklöße mit Gurkensalat dabei.
Mhm. Also, das macht satt.
schlichtere arme Leute Küche geht wohl nicht. Nee. Das ist schon wirklich groß.
Aber da kommt das Mehl wahrscheinlich irgendwo aus einer Mühle in Kopenhagen irgendwo und nee, ist immer so bei Nomad, ne? Die Ameisen von draußen und so Zeug.
Die schicken abends Menüs für 800 Euro und dann gibt's Mehlklöße. Essen dann selber Mehlklöße für Warenwert 50 Cent pro Portion.
Ja.
Ne?
So. Ja. Hm? Ja, kann man
die habe ich nachgekocht.
Ach, verrückt. Ich wusste gar nicht, dass es so klamm ist. Aber gut, die Energiepreise steigen.
Das hat mit klamm nichts zu tun.
Ne? Nein. Nein? Okay.
International sind die Rezepte natürlich auch. Das Butter Chicken aus dem Attika zum Beispiel. Mhm. Großartig. Super. Mhm. Ne? Ja. Habe ich nachgekocht. Mhm.
Spaghetti mit Muscheln hast du gemacht.
Ja, genau. Aus der Osteria Francescana, Modena.
Ich sehe doch die
Spaghetti mit Muscheln.
Genau. Guck mal, du hast doch wunderschöne Aufkleber und Kleber für die Seiten. Du kannst das schon machen.
Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber die Rezepte sind alle gut zu machen und ein rustikal kulinarischer Ritt rund um den Globus. Mhm. Lustig sind noch die Mengenangaben bei den Rezepten.
Ist wahrscheinlich Cups und Spoons?
Nein. Das ist tatsächlich ein Gramm, das ist ein metrisches System, obwohl es auf Englisch ist. Mhm. Aber es ist für zwei Personen, nicht immer, aber meistens für zwei Personen, für 6, für 20 und für 50 Personen angegeben.
Tja. Ja.
Also wenn man mal was Größeres vorhat.
Hefeklöße.
Mehlklöße
für 50.
Mehlklöße für 50 Leute.
Kostet kein Geld.
Ja, aber das ist vielleicht dann auch für Gastronomen interessant, wenn da Rezepte bei sind. Mhm. Das ist ja, das übrigens ist bei dem Ferran Adrian Buch auch, bei dem Familienessen, gibt es auch diese unterschiedlichen Mengenangaben.
Ich habe immer gedacht, diese Personalessen macht man dann tatsächlich aus den Resten oder das, was dann so überbleibt und so weiter. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Also ich finde immer, Reste essen, es hört sich immer so böse an, aber das ist es ja nicht. Mhm. Also ich finde auch, also alles, was man am Vortag gekocht hat und nochmal warm macht, gewinnt ja eigentlich geschmacklich. Also man spricht aber von Reste essen, was das Ganze despektierlicher klingen lässt.
Ja, aber ist es ja aber kein Reste-Essen.
Ja, nein, aber ich sage, ja gut. Ja. Mehlklöße. Wir haben noch Mehl. Nein, natürlich nicht. Nein. Aber ich meine jetzt, ich habe immer gedacht, Personalessen würde man aus den Leftovers oder aus den Sachen machen, wo man sagt, komm, das haben wir auch noch. Wir haben noch ein bisschen Fisch da.
Verschiedene Konzepte. Das eine Restaurant macht es ja aus Konzept. Ne? Was ist da? Mach was draus. Ja, ne?
Genau, eben.
So, aber nochmal gesagt, es ist alles auf Englisch. Ja, ja. Aber man kriegt das einigermaßen gut hin. Mhm. Glaube ich, so die meisten sind ja so mit dem Schulenglisch, bekommt man das hin. Mhm. Ansonsten gibt es ja so Tools wie Google Lens oder sowas. Ach, hält man seine Kamera drauf und zack, ist alles übersetzt.
Ne? Wo ein Wille ist, ein Gebüsch.
Das stimmt. So. Ne? Also, du willst jetzt sicherlich auch wissen, wie viel Pötte ich dafür
gebe. Weil ich ganz, soll ich ganz ehrlich sein, ich wollte mir dieses Buch nämlich tatsächlich, das ist ja dein Buch heute.
Ja.
Ich wollte mir dieses Buch tatsächlich bestellen.
Ja.
Weil du es jetzt vorstellst, blätter ich jetzt erst so ein bisschen drumherum und finde da ganz, ganz gute Sachen drin. Ja. Und denke so, ach, das macht eigentlich.
Die Fotos sind
wirklich sind sensationell, außer, ja.
Ach, der Autor, der hat ein ganz tolles Food-Magazin. Mhm. Das heißt Fool.
Fool.
Unregelmäßig kommt das, immer ein großes Thema. Ich glaube, das letzte war Japan als Thema. Unfassbar gut fotografiert, ganz andersartig und es ist immer sofort ausverkauft.
Und das ist ja schade dann.
Ja, man muss dann also ihnen auf Insta folgen, was sowieso zu empfehlen ist. Dem Per Anders Jørgensen und dann sofort zugreifen. Die Auflagen von Fool sind immer sofort weg.
Mhm. Ja. Gut.
Als Tipp.
Dann ist das so.
Dann ist das so. So.
Du möchtest aber sagen, wie es aussieht mit den Kochbots.
Genau. Mhm. Als Fotobuch gebe ich hier eine 10.
Okay.
Ne? Mhm. Also das ist großartig. Die Fotos sind absolut großartig. Mhm. Die Rezepte sind eine 7. Mhm. Ne? Dann machen wir 7 plus 10 ist 17, geteilt durch 2 ist 8,5. Haben wir eine Kochbot-Anzahl von 9.
Okay. Das ist aber auch großartig.
Ja.
Dann haben wir ja sensationelle Klassiker heute Abend.
Must-have.
Heute Abend gesagt? Ist das Abend? Es scheint doch noch die Sonne. Wo bin ich denn? Ich bin gefangen im Jetzt und Hier. Ja. Sehr schön. Freut mich. Werde ich mir aber bestellen, weil das ist toll.
So.
Und wo wir von großartigen Fotos sprechen, ist eine sensationelle Überleitung.
Ja.
Wir haben uns nämlich mit jemandem unterhalten,
hast dich unterhalten.
Das ist richtig.
Ja.
Mit jemandem unterhalten, der diese Fotos macht für wirklich tolle Bücher, die wir auch schon das ein oder andere hier hatten. Unter anderem Pur von Christian Henze. Ja. Die Fotos, die wir beide ja wirklich großartig finden, hat er gemacht. Hubertus Schüler.
Ja.
Und mit ihm habe ich mich unterhalten über das Thema Fotos in Kochbüchern.
Das Interview.
Also erstmal guten Morgen, Hubertus.
Guten Morgen, Patrick.
Bist du denn jetzt schon in deinem Studio?
Nein, hier, ich bin zu Hause noch.
Ach, zu Hause noch.
Also gut, im Studio wird jetzt gerade gekocht.
Ach. Siehste, das bringt mich auch gleich zu meiner ersten Frage. Du machst Food-Fotografie. Bei dir im Studio wird auch direkt gekocht. Macht das auch der Koch selber oder wird das von anderen gekocht?
Das ist mal so. In der Regel wird gekocht vom Foodstylisten. Und Foodstylist ist ja jemand, der in der Regel Koch gelernt hat und von mir dann engagiert wird für diesen Job. Aber dass der Autor selber kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Christian Henze wohnt im Allgäu zum Beispiel. Der würde jetzt für diese Produktion nicht extra kommen. Das legen wir dann in die Hände meines Foodstylisten. In meinem Studio ist eine Küche mit allem, was du so brauchst. Vor allen Dingen viel Platz, um sich auszubreiten.
Fallen da dann auch schon die ersten Fehler auf im Rezept?
Manchmal ja.
Mhm. Okay.
Speziell, wenn es um Backzeiten geht, fällt das hin und wieder auf. Dann vermerken wir das, berichten das dann auch dem oder der Autorin oder dem Verlag vielmehr. Und dann wird das nachgebessert. Weil manchmal sind die sogar schon lektoriert worden, die Rezepte. Und dann ist das umso wichtiger, ne? So, dass wir das dann nochmal gegenchecken.
Aber es gab noch keine kompletten Katastrophen?
Nein.
Okay. Also der Koch hat sich nicht gewundert, wie es auf dem Foto nachher aussah, der Autor?
Nein, in der Regel nö. Wir machen es ja auch so, wie Sie es wollen. Wenn Sie sagen, schneid das in 2 Zentimeter Stücke, dann ist das so. Und bei einigen Autoren messen wir das auch nach. Die sind da ganz besonders kritisch, gucken da sehr drauf, wirklich. Also wir können uns das jetzt nicht frei überlegen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Jetzt machst du ja nicht nur Food-Fotografie. Das ist unser Thema heute, aber du machst ja nicht nur Food. Du machst auch Mode, du machst Werbung, du machst Interieur, du machst also eine große Bandbreite.
Das war früher so, Patrick. Also früher habe ich sehr viel Interieur und solcherlei Dinge gemacht. Ich habe mich jetzt seit, sag ich mal, 10 Jahren wirklich auf die Food-Fotografie spezialisiert und bin auch sehr glücklich darüber. Mache jetzt eigentlich fast nur noch das.
Ich meine nur, deine Internetseite ist natürlich eine große Bandbreite.
Ja.
Aber ich glaube, das muss auch so sein. Das ist ja auch Marketing. Man macht ja auch Werbung für sich. Das ist ja auch alles legitim. Das ist ja auch richtig so.
Ja, genau.
Aber was ist denn, wenn du so zurückschaust auf die Sachen, die du gemacht hast, ist Food aufwendiger oder ist Food einfach nur spannender?
Food ist spannender. Ich habe mich das nie getraut, weißt du. Ich bin in der Werbeagentur groß geworden, da machst du, was kommt, welche Kunden die gerade haben. Und dann habe ich immer schon so mit meinem kleinen Mann im Ohr gesprochen und habe gesagt, ach, das wäre irgendwie, das ist ein cooler Job, ne? So, das ist auch ehrliche Fotografie, ne? Das ist, du kannst nicht rumtricksen, ne? Sondern das, du musst das ehrlich ausleuchten und Licht macht mir einfach Spaß. Und da ich jetzt nur in der Werbeszene groß geworden bin und nicht von vornherein bei einem Food-Fotografen war, hatte ich natürlich keine Expertise in dem Bereich und habe mir den dann erst selber drauf schaffen müssen. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also mittlerweile mache ich halt nichts anderes mehr eigentlich.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, man kann nicht rumtricksen. Das ist ja schon gelogen. Es wird ja rumgetrickst. Sei ehrlich. Der Foodstylist hat ja so seine Mittelchen.
Nee, es wird eigentlich nicht rumgetrickst.
Nee?
Nee, das ist falsch. Also das ist ein Vorurteil, das ich ständig höre.
Ja, ich habe gedacht, dass wenn das Öl muss fließen oder das Öl muss glatt sein, dann nimmt man nicht, keine Ahnung, ich fantasiere jetzt, man nimmt nicht die Mayonnaise, sondern man nimmt Motoröl, weil das einfach eine glatte Oberfläche oder keine Ahnung was hat. Da geht's so, man sieht im Fernsehen immer so viele Sachen, wie die das dann letztendlich machen, wo man sich denkt, oh wow.
Nein, und Haarlack und so Sachen.
Ja, eben.
Du, wir bei unseren Kochbüchern kochen wir kaufen die Lebensmittel ein, das ist das, was es ist und es ist auch immer das Rezept, das geht gar nicht anders. Also wir können die Leute nicht aufs Glatteis führen. Du musst das nachkochen können, Patrick, sonst kriegst du auch einen Shitstorm da. Das, das muss passen. Und das ist auch das Essen, wirklich, in real. Nur wenn ich es auf den Teller kriege, dann ist es bisweilen schon kalt geworden. Ne? Du musst dir vorstellen.
Aber das sieht man ja beim Foto nicht, ob es kalt oder heiß ist. Genau. Außer ich habe vielleicht möglicherweise irgendwelche, wie heißt das, diese Fahnen, die da hochkommen, ne? Diese Rauchfahnen, wenn es heiß ist.
Ja gut, das könnte dann tatsächlich auch mal irgendein anderer Rauch sein, den wir dann dahin tun. Ne? So.
Jetzt ist ja gerade der Trend, dass alle machen jetzt Gemüse. Also ja. alles wird vegetarisch. Was ich per se, also ich finde, dass wir immer nur Fleisch essen müssen, das muss ja auch nicht sein. Das ist mache ich auch von Montag bis Freitag bin ich Vegetarier. Ansonsten eben auch diesen berühmten Sonntagsbraten. Ist das auch ein Trend in der Fotografie? Ich denke ja.
Ich denke auch. Es wird auch erstmal so bleiben.
Okay.
Es ging Anfang dieses Jahres schon los mit veganer Küche und im Moment bin ich nur in vegetarischen Büchern.
Aber ist das nicht schwierig, nur Gemüse, vor allen Dingen, wenn ich da an diese Bowls denke?
Ja.
Ja.
Klar, also du hast jetzt nicht irgendwie einen Schnitzel mit Beilage, du hast nicht drei definierte Sachen da, sondern in der Regel wird das Essen klein geschnibbelt. Ja. In einen Bowl getan. Das heißt, du hast es mit stückigen Dingen zu tun. Ne?
Ja. Also, ist auch nicht hübsch anzuschauen eigentlich.
Ja, zerschreddert das Essen. Ja. Das ist für mich als Fotograf natürlich eine Herausforderung oder auch für den Foodstylisten, das noch lecker und appetitlich auf den Teller zu bringen. Wohlgemerkt, es ist immer das Essen. Es ist wirklich echt immer das, was es ist. Aber wir legen es bisweilen dann schön geordnet dahin, dass du das mit deinem Auge erkennst. Ah, das ist eine Möhre und eine Zucchini. Okay, und dann drehen wir sie dir auch so rum, dass du die Struktur der Zucchini besser erkennst. Und das ist ja immer noch nicht deswegen gelogen, ja? Hallo? Das ist immer noch die Wahrheit. Ne? So.
Gelogen nicht, aber es ist geschreddertes Essen, was du natürlich mit deinen Möglichkeiten, mit Licht irgendwie zu etwas sehr Ansehnlichem machst. Und Schmackhaften, dass man Lust hat, das nachzukochen.
Absolut, also das kommt auch über Licht, ne, zustande, dass ich sage, wie kann ich das, die Struktur des Essens noch besser rausarbeiten. Das ist für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium. Es muss wirklich lecker aussehen. Und da muss ich einfach auch meinen Berufsstand mal hochhalten. Das kann man als einfacher Instagrammer, der einen Photoshop-Filter hat, kann man das jetzt nicht unbedingt leisten. Ne? Mhm. Du kannst auch sehen, wenn du dass die Fotos alle mehr oder weniger gleich aussehen, weil sie mit ihren Kindergartenkameras da irgendwelche Bilder schießen, die in so einen Filter reinschmeißen und so sehen die dann halt auch aus, alle gleich. Ne? Also ich bin im Printmedium mit meinen Verlagen. Also das Bild liegt sehr groß vor dir und die Ehrlichkeit, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dann muss ich auch präziser sein. Ne?
Jetzt hast du mir mit ein gutes Stichwort gegeben mit Instagram. Diese Bilder die Food-Bilder unterliegen ja auch gewissen Trends. Und Instagram ist da auch ein Trend. Viele, wie du sagst, möchte gern Fotografen, die jetzt bei Instagram ihr Food fotografieren, machen das immer, dann ist immer Gekleckse an der Seite, Gematsche, Gekrümel. Das erachte ich als so einen Instagram-Trend. Ist das bei dir auch so angekommen?
Ach, das ist, hängt vom Moodboard ab des Verlages und von der Aufgabenstellung. Wenn du dir vorstellst, dass ich ein Grillbuch für Männer mache, ne, so, dann machen wir hoch die Tassen, ne? Dann ist es dirty. Wir essen quasi vom Tisch. Also wir haben gerade den Schraubenschlüssel fallen lassen und unseren Kumpel noch ran, grillen irgendwo in der Werkstatt, haben natürlich die tolle, leckere Soße von den Kochbuchautoren dann am Tag vorher mitgebracht. Also da ist es auch gekrümmelt, ne? Natürlich. Mhm. Aber wenn es ein Gesundbuch ist und so weiter, dann achten wir schon darauf, dass es auch ordentlich ist. Ne? Das ist immer auch eine Geschmackssache. Das ist nicht unbedingt ein Trend. Das ist einfach, manchmal macht es das Bild halt auch lebendiger. Ne? So, wir sagen dann immer, der Fußballist hat einfach ein bisschen über den Tisch gezittert und ihm ist noch etwas runtergefallen, als er die Petersilie oben drüber gestreut hat. Das macht es manchmal einfach ein bisschen lebendiger, aber ich gebe dir recht, manchmal machen die Leute das zum Selbstzweck und splattern das Bild praktisch voll damit. Ne? Dann, so viel hilft da nicht unbedingt viel. Ne? So.
Es ist süß. Der Koch hat gekleckert, finde ich auch großartig. Das muss man unbedingt merken. Das heißt, richtige Trends hast du jetzt nicht beobachtet in deiner Arbeit, dass du sagst, wenn du sagst Moodboard, das ist ja das, was der Verlag vorgibt, welche Stimmung das Buch am Ende haben soll. Das heißt, richtige Trends hat es nicht gegeben in letzter Zeit?
Ach, es gibt Trends immer. Also vor allen Dingen, was die Darstellung von Essen angeht, natürlich gibt es Trends, genauso wie es das in der Mode auch gibt. Hol dir einfach mal Kochbücher aus den 80er Jahren hervor. Ja. Da wirst du einen Trend erkennen zu heute.
Die Teller schon andere. Die Teller sind schon andere. Die Teller
sind andere und die Art zu inszenieren ist eine andere. Die Lässigkeit ist eine andere. Also das sind Trends, die sind schon da. Mhm. Ich ja vorhin meinte, mit dieser ewig gleichen Darstellung bei Plattformen wie Pinterest, dass halt Leute Bilder machen und sie einfach schmeißen die Bilder in denselben Filter rein, weißt? Und dann sehen die Bilder natürlich alle gleich aus, ob schon sie gerade eine Bowl oder ein Brot fotografieren, das ist denen egal, die sehen so ein bisschen gleichgeschaltet aus. Und bei meiner Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich von einem Männerbuch und mache danach ein Gesundbuch. Da muss ich mich einlassen auf das, was da gerade kommt. Da kann ich nicht immer gleich machen. Und das ist auch mein Anspruch. Und das ist es auch, was meinen Beruf so unfassbar spannend macht. Ne? So, dass die Aufgaben eben nicht immer gleich sind und ich auch nicht immer derselbe bin. Also ich möchte gerne die ganze Klaviatur beherrschen und nicht nur drei Töne spielen.
Es kommt jetzt ein Buch raus, wo Fotos von dir drin sind, von Anne Fleck. Das habe ich mir noch nicht angeschaut, weil es noch nicht draußen ist. Aber es gibt da ein Buch von Christian Henze. Mit Christian Henze oder mit dem Autor arbeitest du ja sehr eng zusammen. Da bist du auch schon wieder am nächsten Buch am Fotografieren. Und die Bilder in seinem Buch Pur, muss ich sagen, sind unfassbar schön. Also das Gemüse, 30 Gemüsesorten, wie man die so einzeln darstellt mit dieser Farbtemperatur, die da gewählt wurde, auch sensationell. Wie lange brauchst du für ein Bild?
Wie lange brauche ich für ein Bild? Was kostet ein Auto? Also ja. Stell dir einfach vor, der Verlag will ein Buch rausbringen und muss alles vorfinanzieren. Den Textautor, den Bildautor, den Foodstylisten, den Drucker. Das heißt, die haben dann schon klare Vorstellungen davon, was so ein Foto kosten soll. Das heißt, du musst immer durch 6 Bilder am Tag musst du durch. Wenn es weniger sind, nicht gut. Also das musst du schaffen. Manchmal sind es auch mehr. So ein Kochbuch besteht ja aus 70 bis 100 Bildern. Wenn es dann solche Porträts sind, wie diese Gemüseaufnahmen, werden gar nicht erwähnt. Die sind einfach mein Dazutun.
Okay.
Das ist mein Sein und da ziehe ich mich auch gerne mit zurück. Dann bin ich auch alleine im Studio. Das sind ja, da brauche ich keinen Foodstylisten für. Und in diesem Fall habe ich halt freie Hand vom Verlag bekommen. Und das ist für mich dann einfach die pure Lust an der Fotografie. Also
ein Add-on sozusagen.
Ein Add-on, ja. In diesem Fall haben die Bilder jetzt auch noch eine sehr schöne Bildnachbearbeitung bekommen. Also nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Filtern, aber da arbeite ich mit meinem Mitarbeiter Benedikt sehr eng zusammen, der Bilder besser machen kann. Also ich habe schon bei der Fotografie, weiß ich schon, ich möchte ganz gerne noch diesen und jenen Kontrast sehen. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir da in einem Team zusammenarbeiten. Das kann meine Kamera so nicht leisten, aber das macht das Bild nach meinem Empfinden schöner.
Ja.
Inspiriert habe ich mich bei diesen Bildern bei Charles Jones, ein Briefträger aus England, der um 1920 rum Bilder auf Bromplatten gemacht hat. Der hat so ein bisschen Pate gestanden. Das hat mich sehr berührt, das Buch, das ich irgendwann gefunden habe auf einem Flohmarkt. Und quasi als Hommage an ihn habe ich die Bilder jetzt in farbig seiner Art umgesetzt.
Das geht ja aber auch schon, wenn du sagst, natürlich hast du Mitarbeiter, aber es geht ja auch schon beim Einkauf los. Ne? Also ich muss ja schon, wenn ich rote Beete fotografiere, muss ich ja schon bildschöne rote Beete haben.
Ne? Wäre besser.
Die kriege ich ja nicht in Bochum um die Ecke, oder?
Also klar gehen wir auch auf den Biohof. Gibt es ja bei uns auch, ne? Also bei uns fliegen ja jetzt nicht nur Briketts durch die Gegend oder solche Sachen, sondern wir haben sowas auch. Oder du hast einen guten Draht zu der Marktfrau und sagst ihr dann, hör mal zu, ich muss nächste Woche das und das machen, kannst du mal gucken, ne? So.
Ja.
Oder hast du also wir bestellen das dann bei den bekannten Quellen dann auch vor, weil wir ja wissen, wir möchten gerne einen schönen Rettich haben oder ist an den Möhren noch ein bisschen Erde dran, weil du die wirklich gerade morgens aus der Erde geholt hast. Das macht es echter. Das fängt beim Einkauf an, da gebe ich dir recht, ja.
Was lässt sich denn am besten fotografieren, wenn wir gerade bei Gemüse sind?
Am besten?
Ja, was ist denn so das schönste Gemüse auf dem Teller, wo du sagst, oh, das sieht immer klasse aus, das strahlt immer, das sieht immer perfekt aus. Was ist das?
Ein Gemüse, das immer perfekt aussieht. Ich blätter gerade hier durch das Buch.
Ja, ja.
Was lässt sich gut fotografieren? Ein Romanesco.
Oder was? Romanesco?
Aus, okay. Ja.
Ja.
Was jetzt nicht so schön zu fotografieren ist, ist alles, was ein bisschen farblich am Ende gleich aussieht. Eine
Pastinake. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was lässt sich denn gar nicht fotografieren?
Eine Möhre sieht dann aus wie eine Süßkartoffel, wenn sie denn dann
gekocht ist.
Gekocht und in Würfel geschnitten worden ist. Backscheu lässt sich schön fotografieren, sehe ich hier übrigens gerade. Jetzt schweife ich schon wieder ab. Aber ja, Dinge, die dann gleich aussehen, sind schwer zu fotografieren.
Mhm. Geschreddertes Essen beispielsweise, ne? Welches Kochbuch hat dir am meisten Spaß gemacht? War das Pur bis jetzt oder ist das ein anderes? Dann müssen wir uns das kaufen und anschauen.
Ich habe die Frage befürchtet, Patrick. Im Moment ist das
schwierig, ne?
Ja, und für mich ist Pur auch die Summe aus vielen, aus den guten Rezepten, aus der guten Zusammenarbeit mit Christian, aus der freien Hand vom Verlag, da ist viel drin, was Gutes ist. Die Fotografie ist sehr schön reduziert. Es ist manchmal schwerer, als Dinge hinzuzufügen. Also Dinge weglassen ist schwerer, als Dinge hinzuzufügen. Dann kommt es halt mehr auf Details an, die sich im Untergrund abspielen. Also ich muss sagen, das Buch ist schon schön, aber es gab auch eine ganze Menge anderer Bücher, die mir auch einen heiden Spaß gemacht haben. Speziell diese Männerbücher.
Mhm.
Die Buchbranche oder die Foodbranche denkt da häufig noch in alten Mustern. Ne?
Mhm.
Männer können nur grillen. Ne? So, das wird sich sicherlich irgendwann ändern. Aber im Moment ist es noch so, dass wir da eher so in normalen Mustern denken, wie wir sie kennen.
Ja.
Das sind Bücher, da kann man die Sau rauslassen. Die sind meistens sehr dunkel. Dunkle Bücher sind häufig leichter als helle Bücher. Die sehen dann etwas androgyn aus. Da jetzt noch Leben reinzukriegen, ist gar nicht so einfach in helle Bücher. Ja.
Und Gesundbücher, wenn wir von Mutbüchern beziehungsweise Moodboard sprechen, bei Gesundbüchern. Wie sieht denn ein klassisches Gesundbuch aus? Hell wahrscheinlich.
Hell, genau.
Ja.
Wir haben anfangs angefangen, das war dem Verlag ganz wichtig. Frau Dr. Anne Fleck aus Hamburg ist eine von den Food Dogs. Die sagt dann, hör mal zu, ernähr dich doch bitte mit dem und dem Gemüse. Da ist übrigens das und das drin. Das ist gut, wenn du diese und jene Probleme hast. Und dann hat der Verlag gesagt, könntest du bitte dieses Gemüse einfach mal ins Bild mit hineinlegen. Also war da die Aufgabenstellung auch von Seiten des Moodboards her. Du hast den Teller, aber bei jedem Foto möchten wir gerne auch den Hauptdarsteller einmal im Bild sehen, damit wir einen kleinen Querverweis dran machen können. Das ist so, ne? Dass ich schon ein dunkles Gesundbuch gemacht habe, Entschuldigung, das kommt eher selten vor. Das will der Kopf so auch nicht, ne? Der Kopf denkt dann, könnte nicht sein. Ich glaube, das kann man auch anders machen. Ich glaube, da wird man sich irgendwann auch nicht immer vor verwehren können. Du kannst ein Gesundbuch auch in dunkel machen und archaisch, weil es immer mehr Eingang findet in unsere Küche, werden wir das mischen.
Mhm.
Weil das Thema immer mehr besetzt wird auch. Ne? Nachhaltigkeit ist halt ein großes Thema. Ne?
Das ist richtig. Apropos Nachhaltigkeit. Du hast ja gesagt, ihr habt eine Küche, Da wird gekocht, da wird viel gekocht und dann wird fotografiert. Und jetzt deine Angstfrage. Aber eine Frage, die alle interessiert. Was passiert denn mit dem ganzen Essen?
Ja, eben. Ja, ich habe die Frage befürchtet. Ja. Es sind natürlich 6, 7 Rezepte am Tag und natürlich bleibt da auch was über. Ich habe sehr gute Freunde aus Dortmund, die kommen einmal die Woche vorbei und wir kochen die Reste, wir kochen uns was Schönes zusammen. Mhm. Ich habe eine Menge Nachbarn bei mir auf dem Studiohof, die werden mit Essen versorgt. Gut, manchmal ist es wirklich nur fürs Foto zubereitet worden. Also da wandert das Essen dann irgendwie zu einer anderen Verwendung, muss ich jetzt mal ganz höflich sagen. Aber in der Regel, wenn Fisch sein Leben gelassen hat, hör mal zu, dann sind wir dafür verantwortlich, dass das auch irgendwo noch verwertet wird. Ne? So, weil wir häufig nur ein Stück von etwas verwenden. Das finde ich auch ganz wichtig. Also nimm zum Beispiel den Lutz Geißler, den Bäcker. Wenn der zu mir kommt, der muss 6, 8 Brotrezepte am Tag raushauen. Dann backt er von jedem Brot ja nicht nur 1, sondern 3. Ne? So, das ganze Studio voller Brote und da haben wir dann wirklich eine Menge Leute, die dann vorbeikommen und ganz glücklich davonziehen und diese super leckeren Brote mitnehmen. Naja, also für meine Freunde, für meine Frau und meine beiden Töchter ist das Studio sowieso eher eine Feierscheune und ein Raum, in dem wir gemütlich zusammen kochen und essen. Es ist halt Platz da, sowas zu tun und sich zu lassen.
Jetzt noch eine Abschlussfrage. Wenn man sich deine Internetseite anschaut und die Kochbücher, die du gemacht hast, das ist ja auch alles, weiß man ja, und alles hat man alles gelesen. Das sind ja sehr, sehr schöne Fotos. Und ein Fotograf möchte ja auch, muss von irgendwas leben, muss abends sich auch eine Stulle leisten können. Wenn man sich in solche Bilder verliebt, wenn man sagt, boah, diese Bilder jetzt von dem Verlag, in dem Buch und so weiter und fort, würden bei mir in der Küche super aussehen. Kommt man da ran? Kriegt man die vom Fotografen, kriegt man die vom Verlag oder sind die alle rechtlich geschützt und du hast sie abgetreten und das war's?
Wenn es ein Werbekunde ist, wie zum, also ich nenne jetzt mal einen Namen, Weight Watcher, für die ich arbeite, dann sind die Bildrechte abgetreten und ich kann da auch nicht mehr drüber verfügen. Das ist ja Teil des Jobs. Wenn es ein Verlag ist und ich nicht mit all diesen Bildern auf eigene Regie ein neues Buch mache, ne, da merkt man gleich, das ist nicht okay, ne, so. Dann darf ich einzelne Bilder einem anderen Zweck zuführen. Ne? Das kommt auch vor. Mhm. Also das ist auf jeden Fall so vorgesehen, dass man das darf. Ja.
Ja, super.
Allein von der Produktion eines Kochbuches ist es einfach auch schwer zu leben. So, der Verlag geht in Vorleistung, der Fotograf, während er das produziert, sicherlich auch. Bei einigen hat das Glück, an dem Verkauf der Bücher beteiligt zu werden. Dann verdient man Geld nach 1, 2 Jahren, wenn man sieht, wie es sich gut verkauft hat. Gut. An sich beutet man sich schon selbst und ständig aus bei dieser Arbeit. Das tue ich aber auch sehr gerne. Also das macht ungeheuer Spaß.
Das ist doch die Hauptsache am Ende, wenn die Arbeit Spaß macht. Alles andere macht ja auch keinen Sinn im Leben. Ne?
Ja.
Hubertus, ganz lieben Dank für deine Zeit heute Vormittag.
Gerne.
Das war sehr lieb. Und ich habe es sehr genossen. Es war sehr schön.
Ja, vielen Dank dir.
Da sieht man mal, wie kreativ so Fotografen sein können. Ne? Es ist nie dasselbe. Es ist immer anders. Und immer eine andere Bildsprache. Ganz, ganz großartig.
Ja.
So. Schön war es. Wirklich schön war es mit dir heute.
Ja.
Wir haben, wir haben jetzt auch keine Manna-Waffeln mehr, die sind jetzt auch...
Die sind weg jetzt.
Die sind, aber da, wo die sind, ist doch noch mehr, hast du gesagt. Ne? Ja, dann würde ich sagen, halt die mal bereit.
Ja.
Bis nächste Woche.
Genau.
Immer schön luftdicht verpacken, es gibt nichts Schlimmeres als weiche Manna-Waffeln.
Ja, das war's für dieses Mal.
Ich würde sagen, ja.
Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Da gibt es auch ein paar Rezepte.
Und wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Tschö. Und
immer lecker bleiben. So, und jetzt mal ein Käffchen.
Ja, so, absolut.